Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Thematisch bleiben wir noch auf der Langstrecke, kommen aber jetzt zu dem Projekt, das seit Monaten in der Kritik stand und dann gestern früh aufgelöst wurde. Es geht um das Nike Oregon Project. Der amerikanische Sportartikelhersteller macht erstmal Schluss damit. Und darüber sprechen wir jetzt mit Thomas Kistner von der Süddeutschen Zeitung. Herr Kistner, warum diese Schließung zum jetzigen Zeitpunkt?
Naja, aber ab jetzt jeder Schuss, jeder Erfolg nach hinten losgeht. Jeder Sieger, jede Medaille wäre mit einem dicken Fragezeichen versehen. Das ist ja bereits so. Nike kann das an den internationalen Reaktionen und Medienberichten ablesen. Das Oregon Project ist nur noch negativ Werbung. Und dann kommt dazu, dass Nike aufpassen muss, nicht in den Sog der anderen großen aktuellen Doping-Affäre zu geraten, dem russischen Staatsdoping. Gerade wurde bekannt, dass die Russen einfach weiter Tests verschleiert und sogar ihre eigenen Labordaten verfälscht haben sollen. Und das Internationale Olympische Komitee gerät unter Druck, Putins Sporthelden jetzt für Tokio im nächsten Jahr wieder zu sperren oder zumindest auf neutral zu setzen. Und in so einer Zeit können ausgerechnet amerikanische Sünder am wenigsten auf Milde hoffen. IOC-Boss Thomas Bach hatte ja auch schon angekündigt, dass man das Nike-Projekt noch mehr durchleuchten lassen will und noch viel umfassender.
Ist das denn bisher noch nicht so durchleuchtet worden?
Nein, im Fokus standen ja nur die Jahre von 2010 bis 2014 und auch nur die Athleten, die eng mit Salazar zusammengearbeitet haben, dem Cheftrainer. Aber es gab ja auch Trainingsgruppen, die von anderen Trainern und Assistenten betreut wurden, wie die Gruppe der deutschen Läuferin Constanze Klosterhalfen. Und natürlich lautet nicht nur für die Fahnder, sondern für jeden verständigen Sportbeobachter die Kernfrage, ist es überhaupt denkbar, dass in einem Projekt, dass der wie ein Guru verehrte Alberto Salazar vom ersten bis zum letzten Tag 18 Jahre lang geleitet hat, gibt es in einem solchen System die Möglichkeit, dass zwei Trainingskulturen nebeneinander gepflegt worden sind? Und falls ja, warum hat man dann nicht einfach alles auf die risikofreie und saubere Trainingskultur der Assistenten gesetzt? Also die meisten Kernfragen müssen jetzt erst ermittelt werden. Nike weiß das und auch das dürfte beim Rückzug mit eingeflossen sein.
Herr Kistner, schauen wir doch mal genau nochmal da drauf. Was haben die denn da genau gemacht, beziehungsweise was sind die Vorwürfe, die im Raum stehen und das, was die USADA da in dem Urteil auch genau aufgedeckt hat?
Also man muss sich auf das beschränken, was nachweisbar war, aber das weist auf ein sehr experimentelles Verständnis von Sportmedizin hin. Salazar hat zum Beispiel versucht, die Nachweisschwelle von Testosteron-Doping zu ermitteln. Er hat seinen eigenen Söhnen Testosteronsalbe einmassiert. Dann wurde anhand von den Urinproben geschaut, wie viel Hormongel benutzt werden kann, um unter dem kritischen Messwert zu bleiben. Er hat das dann so begründet, dass er nur gerüstet sein wolle, für den Fall, dass bösartige Rivalen mal seine Läufer massieren sollten. Also ich glaube, das ist ein so haarsträubender Unsinn, dass sich die Ausrede von selbst entlarvt. Dann wurde mit viel Schilddrüsenhormonen hantiert. Es ist extrem auffällig, dass Läufer des Projekts immer wieder Unterfunktionen attestiert bekamen und entsprechend behandelt wurden. Diese Medikamente, die heben den Testosteronspiegel an und Fachleute in den USA verweisen bei entsprechender Vergabe auch auf muskelabbauende Effekte am Oberkörper. Und genau das ist ja bei Langstrecklern sehr erwünscht. Die Whistleblowerin Kara Goucher hat ausgesagt, jeder im Team habe eine Unterfunktion gehabt. Ihre Kollegin Lindsay Allenhorn hat gesagt, sie hätte diese Gerüchte schon gehört, bevor sie im Oregon Project angefangen hätte. Und sie sei dann selber gleich zum Doktor geschickt worden, als sie dort war, der ihr natürlich dann die Schilddrüsenarznei verordnet hatte. Und schließlich gab es eine Versuchsreihe mit L-Carnitin, einem Fettverbrenner, der zwar nicht verboten ist, den Salazar aber laut Aktenlage in so monströsen Mengen von bis zu einem Liter bei einer Testperson infundieren ließ, dass es natürlich verboten ist. Und all das zeugt von einem gewissen teuflischen Verständnis.
Nike will ja weiter die Verteidigung von Salazar finanzieren. Passt das denn zusammen, wenn man auf der einen Seite das Projekt schließt, dann aber zugleich weiter hinter Salazar steht?
Ja, also das scheint ja aus der Not geboren zu sein. Ich halte das für ein klares Zeichen. Zum einen dafür, dass Nike nicht begreifen will, dass es hier auf einem völlig falschen Weg war und zum anderen auch als verschämtes Schuldeingeständnis. Der Konzern steht weiter hinter einem Trainer, der mit Testosteron experimentiert und gehandelt hat und der Hormonbehandlung auf fragwürdiger Basis betrieb. Im Umfeld der amerikanischen Anti-Doping-Agentur USADA geht man davon aus, dass allein die Verteidigung von Salazar und dem mit ihm verurteilten Dr. Jeffrey Brown einen Betrag zwischen 5 und 10 Millionen Dollar verschlungen habe. Es sind Top-Anwälte, am Werk gewesen. Und dann ist auch noch aufgeflogen, dass es eine Verteidigungsvereinbarung zwischen Nike und den Parteien der Beschuldigten gab. Also es sieht so aus, als könne Nike aus der Sache gar nicht rauskommen, Salazar jetzt fallen lassen. Dafür dürfte es zu spät sein. Umso beschämender, dass der Sportkonzern seine Ex-Athleten im Regen stehen lässt. Also die Whistleblower, die alles in Gang gesetzt haben, die standen jahrelang ganz allein. Übrigens auch mit der Ungewissheit, dass sie nicht mal wussten, ob das in der Sache überhaupt jemals zu einem Urteil kommen werde.
Wie ist denn die Rolle des Deutschen Leichtathletikverbandes zu bewerten? Der begrüßt die Schließung, aber hätte der Verband nicht Klosterhalfen raten müssen, erst gar nicht dorthin zu gehen?
Na gut, das hätte ja aufgrund der sehr massiven Gerüchtelage, man hat ja auch die Nähe zur Sportrealität, zur Geschäftsrealität da, also das kann man von solchen Leuten, die ja professionell arbeiten, durchaus erwarten, hätte das tun können zumindest. Aber der DLV beruft sich ja hier offenbar darauf, dass ihm keine tiefen Einblicke in das Nike-Projekt und insbesondere in die Trainingsarbeiten dort gewährt worden sei. Und genau da muss man jetzt ansetzen. Das muss die Lehre für die Zukunft sein. Ein Verband, der auch mit öffentlichen Mitteln arbeitet, soll nur noch Athleten zu Wettkämpfen schicken dürfen, die ihm gegenüber eine totale Offenlegungspflicht bezüglich ihrer Trainingsarbeiten, ihres Umfelds und der ärztlichen Betreuung pflegen. Denn dann haben Athleten, die gerne in sportlich fragwürdigen Kreisen verkehren, eine hohe Hürde zu nehmen. Und zugleich steckt dann der Verband selbst in der Pflicht, alles tun zu müssen, um Transparenz und saubere Trainingsarbeit auch bei Athleten zu gewährleisten, die sich den eigenen Verbandsangeboten und Leistungen entziehen.